bei diesem ersten Panel. Für uns geht es tatsächlich um eine Frage des Respekts, nämlich die Frage des Umgangs staatlicher Institutionen, Medien und der Gesellschaft mit den NSU-Mordopfern, den Hinterbliebenen und den Verletzten. Und Imran Ayata sprach ja eben davon, dass es ja eigentlich darum gehen müsste, wie wollen wir miteinander leben? Ich fürchte, dieses Panel wird vor allen Dingen ein Schlaglicht auf den Ist-Zustand werden. Wie wird miteinander gelebt? Und für dieses Panel haben wir drei Referenten und Referentinnen eingeladen. Kudlo Jurtseven, Sänger der Band Microphone Mafia und zur Zeit des NSU-Bombenanschlags auf die Kolbstraße in Köln im Jahr 2004, vor fast genau 8 Jahren, am 9. Juni 2004, Bewohner der Kolbstraße. Edith Lunnebach, sie vertritt als Rechtsanwältin, die seit vielen Jahren in Köln auch Opfer rechter und rassistischer Gewalt vertritt, eine der betroffenen Familien von den NSU-Sprengstoffanschlägen und Jaros Narin. Er gehört zu den Nebenklagevertretern der Familie von Theodoros Bulgaridis, der im Jahr 2005 in München erschossen wurde. Und weil Kudlo Jurtseven diese zeitliche Begrenzung hat, würde ich auch gerne mit ihm anfangen. Dieses Panel unterteilt sich in zwei Phasen, in die Phase bis zum November 2011 der Selbstenttarnung des NSU und die Phase danach. Und meine erste Frage an Sie, Kudlo Jurtseven, ist eigentlich, wie haben Sie diesen Anschlag auf die Kolbstraße erlebt vor fast genau 8 Jahren? Was ist Ihnen aus dem Tag des Anschlags und den Tagen danach noch besonders in Erinnerung?
Also am Tag, also während des Anschlags habe ich gearbeitet und bin dann durch die später Wolfsburg, durch die Kolbstraße in meine Wohnung, die an der Ecke ist, und habe dann bis dahin noch gar nicht erfahren, was Sache war, dass es überhaupt einen Anschlag gab. Und dann habe ich nur gesehen, dass alles abgesperrt war und dass viele Freunde und ehemalige Klassenkameraden an der Absperrung standen und gesagt haben, hier gab es einen Bombenanschlag. Und da muss man auch ehrlich sein, am Anfang haben sie alle gesagt, wer weiß, wer das war, weil wir ja überhaupt nichts wussten. Dann bin ich eben über den Umweg nach Hause, habe den Fernseher angemacht, bin ins Internet gegangen, habe dann erfahren, dass es ein Nagelbombenanschlag war. Und eigentlich sind wir bis heute, da gibt es ein bestimmtes Bild, wo ein ehemaliger Freund vom Fußball auf dem Boden sitzt mit einem Verband und blutet. Und das ist so das Gravierendste, was mir noch, was ich mir immer vor Augen führe. Dann haben wir erfahren, dass es eine Nagelbombe war. Und dann war eigentlich für uns schon recht schnell klar, dass es nicht diese typischen, ich meine, da passiert ja immer was. Und egal, ob ich jetzt da wohne in der Kolbstraße oder nicht, die Kolbstraße ist sowas wie der Kudamm für Berlin, für die Schwarzköpfe in Köln. Jeder ist da bestimmt, jeder Schwarzkopf ist da einmal und kauft sich Brot. Das ist eben so, da ist immer was, was hätte jeden treffen können. Und für uns war es schon klar, eine Nagelbombe passt nicht in das übliche Bild.
Und gab es eigentlich so ein Gefühl von Angst danach? Also Sie haben ja gerade eben gesagt, es hätte jeden treffen können. Wie ist darüber gesprochen worden? Hat man über Angst geredet?
Ja, also die ersten 3 Tage waren schon, danach waren schon sehr wild. Es gab Theorien, natürlich haben die Leute auch Angst. Natürlich haben die Leute auch Angst gehabt, kann sowas passieren. Und wenn man nicht weiß, wer es war, wird ja immer die Angst vorherrschen, kann sowas nochmal passieren oder wer hat uns da jetzt im Visier, was kann es wirklich sein? Und viele haben ja auch nach Zeit lang, nachdem es auch lang genug propagiert wurde, auch selber dann nachher gesagt, ja, können wir es wirklich selber gewesen sein, also einige von uns. Und wenn man das dann auch noch in sich trägt, war es einer von uns, dann kann das ja nochmal passieren, wird die Angst auch immer größer irgendwann. Also, weil der Fächer wird ja immer größer, wer es gewesen sein könnte. Und wenn man keine Sicherheit hat, wo es gibt keine Sicherheit, das ist die andere Frage, aber nicht mal ein Hinweis und auch nicht unterstützt wird in der Idee, die man hat.
Immer dann, wenn Sie sich vom Mikrofon
hören Sie mich nicht. Ich muss mich nur an diese Regel halten, 15 cm vom Mikro weg, deswegen, okay, ich spreche jetzt die Regel.
Ja, Sie sagten eben gerade, wenn man nicht weiß, wer es ist, dann bleibt die Angst eben auch. Ja.
Und vor allem, wenn man in der Idee, die man hat, nicht unterstützt wird, sondern eher, dass als Vorwurf nochmal genutzt wird, dann macht das noch mehr Angst.
Ja. Und erinnern Sie sich noch, wie die Sicherheitsbehörden direkt nach dem Anschlag reagiert haben? Was ist Ihnen da besonders präsent?
Also es gibt eine Vernehmung, die sehr... Ja, die ist so idiotisch, dass sie wieder witzig ist. Sie waren bei meinem Kollegen zu Hause und da gab es ja dieses Bild von Biber. Da gab es ja diese Kamera bei dem Biber-Gebäude und dann haben sie da bei Stefan Raab und dann haben sie meinen Freund gefragt im Wohnzimmer. Sind erstmal mit drei Polizisten, Kripo-Beamten reingekommen, haben gesagt, wir haben dann Namen gefragt und dann haben sie gesagt, tragen sie Cappies? Und dann meinte er so nein. Und okay, dann sind sie schon mal raus. Und beim Rausgehen, sagen Sie mal, haben Sie ein Fahrrad? Ja. Oh, dann haben Sie sich ins Wohnzimmer gesetzt und haben weiter gefragt. Also das sind die Vernehmungen und das habe ich auch eben in dem Gespräch. Es gab dann auch bei dem anderen Anschlag, wurde ich dann auch, weil der erste Anschlag war in der Probstweigasse unter meinem Büro und da wurde ich gefragt, haben Sie einen Perser gesehen? Also, was eine persische Familie war. Und ich habe dann gefragt, vielleicht meinen Sie einen Teppich oder einen Menschen? Also, und das sind alles solche Sachen, also die Befragung war, das war ein Witz, das war ein Skandal. Also vor allem so plump, so dumm. Also wirklich das Gefühl war, man will es gar nicht wissen, wer es war. Weil man das Bild schon hatte. Und irgendwann, wenn man etwas lang genug propagiert, auch in der Community, dann wird man das auch annehmen. Und dann beginnt nämlich die Angst, dass man sagt, oh, was ist, wenn die es wirklich waren und ich kann mir das schon vorstellen, dass der und der, dann wird die Angst in der Richtung kanalisiert, dass man gar nicht mehr auf das Wesentliche guckt, sondern irgendeiner Utopie hinterherläuft, ja, nur um eine Begründung zu haben. Und das war auch meiner Meinung, das war auch mein Gefühl gewollt. Ich bin jetzt jemand, der nicht auch oft dann auf der Kolbstraße rumgelaufen ist, aber zum Beispiel waren die Leute sehr aggressiv gegenüber Kameras. Und sobald eine Kamera so eine Woche nach dem Anschlag drin war, dann wurden die rausgejagt, weil sie genau wussten, was passieren wird.
Ja, dass Bilder erzeugt würden wahrscheinlich.
Ja, genau, klar. Also, und vor allem auch, dass die Frage immer wieder, die ist immer wieder gestellt worden von Medien, wer könnte es denn aus ihrer Community gewesen sein? Ja, meinen Sie, das war Schutzgeld? Da war jeder klar denkende Mensch, der, und in der Kolbstraße gibt es das Schutzgeld, also ist ja jetzt nicht so, dass es vom Himmel her runterfällt, aber er würde niemals eine Nagelbombe, also niemals den großmöglichen Schaden hervorrufen wollen. Und er würde gezielt gegen diese Leute vorgehen, die er bedrohen möchte. Also war das schon von vornherein. Und damals war es ja auch, da wurden wieder innerpolitische Dinge gezogen. Es war auch für, ob Kurde oder nicht Kurde, auch ganz klar, schnell klar, dass es nicht die PKK gewesen sein könnte, genau aus dem gleichen Grund. Und deswegen, man hätte einfach mal zuhören sollen.
Ja, das ist auch meine nächste Frage. Man hätte einfach mal zuhören sollen. Sie haben es eben kurz gesagt. Haben Sie Unterstützung erfahren? Haben die Bewohner der Kolbstraße Unterstützung erfahren? Sagen wir mal, tatsächlich so global von antirassistischen, antifaschistischen Gruppen, die nach dem Anschlag gekommen wären und gesagt hätten, was war das? Lasst uns mal drüber reden.
Also jetzt unter der Antifa war natürlich auch der Verdacht da, dass es Nazis sein könnten. Aber so Unterstützung, ganz ehrlich, wir haben uns ja nicht mal selber in der Hinsicht dann so richtig unterstützen können. Weil man war noch so schockiert und parallel, jetzt nochmal auf die Beamten und auf irgendwelche Institutionen, parallel zwei Wochen später habe ich, also haben meine Eltern, einen ausländerfeindlichen Brief erhalten. Mit ganz plumpen so Medikamente waren das drin und dann, seit wann nutzen Sie Hartz IV aus in Deutschland, seit wann haben Sie mit deutschen Frauen Sex gehabt, gefällt es Ihnen, dass Sie Deutschland kaputt machen, also so ein Fragebogen. Und meine Mutter kam dann zu mir und meinte, was wollen die Idioten von mir? Und dann habe ich gesagt, nee, der Brief ist schon komisch, habe mir das alles durchgelegt, bin zur Polizei und habe dann auf dem Umschlag gesehen, dass der Zoll das Ding aufgemacht hat, sich das angeguckt hat und trotzdem an mich zugestellt hat. Und ich bin dann zur Polizei und gesagt, das kann es doch wirklich nicht sein gerade. Und dann meinte er, ja, wir haben hier zuständig. Und das sind also, das zieht sich auch wie ein roter Faden auch durch die Hilfe. Also wir konnten uns ja nicht mal selber helfen, jetzt ganz ehrlich. Also man muss auch ein bisschen ehrlich sein. Wir waren so schockiert, so beängstigt und wir hatten diese Zweifel dann recht schnell auch in uns selber, ja, dass wir uns nicht mal selber helfen können. Klar, dann wurde die IG Kolbstraße gegründet, sich damit befasst, es gab ein Straßenfest. Aber unter dem Ding, die Kolbstraße ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ja, und nicht, wer kann es gewesen sein. Und darum, wenn wir uns nicht mal selber bewusst waren, was da eigentlich Sache dann nachher ist, dann wird es uns auch keine Institution helfen können. Auch nicht die Antifa oder irgendeine.
Und wie würden Sie die Berichterstattung bezeichnen in den Tagen, Wochen danach?
Ja, also ich habe ganz schnell, das war auch jetzt, nachdem es rauskam, dass die NSU war, ganz schnell aufgehört, in die Medien zu schauen. Weil man wird dann bombardiert, es gibt so einen Peak, das geht dann ganz nach oben und der wird nur dazu genutzt, dass man nachher nicht mehr drüber redet. Das war bei allen bis jetzt so. Und klar war, diese Dönermodel, ja, diese, wie hieß die noch, Bosporus? Irgendwas Bosporus, das war ja schon klar, wo die Richtung hingeht und dass diese Bezeichnung durch Medien und auch durch die Polizei selber schon rassistisch war, also voller Vorurteile. Was soll man sich da noch angucken? Also soll ich jetzt selber nicht an, was die Leute oder was die Institutionen über mich denken, was die Medien über mich denken? Klar, dann blende ich aus und rede mit denen es sich lohnt zu reden. Aber das sind irgendwelche Medien.
Und wie hat es sich eigentlich ausgewirkt, dass Sie faktisch ja 8 Jahre lang oder 7,5 Jahre lang nicht wussten, wer für diesen Bombenanschlag verantwortlich war? Also ist es was oder muss man sich das so vorstellen, dass das im Alltag dann auch verloren gegangen ist oder hat es den Alltag weiterhin bestimmt und an welchen Punkten?
Nein, das ist verloren gegangen. Also klar, man hat dann nochmal Bilder gesehen, man redet nochmal kurz drüber, aber 8 Jahre, die Menschen haben Fisch gehört und das ist auch so gut so, man vergisst ihn schnell. Ja, um seinen Alltag. Es wäre auch grausam, wenn ich mich durch jede, dann hätte ich ja auch Mölln und Solingen, Rostock nicht vergessen dürfen. Auch wenn es mich jetzt direkt betroffen hat. Man weiß, da passiert was, da brodelt was, aber man führt es sich nicht ständig vor Augen. Sondern man guckt in die Zukunft und versucht eben, dass sowas nicht nochmal passiert. Egal, indem man schreibt oder Musik macht oder einfach sich mit Leuten trifft und einen Zusammenschluss rein menschlich, also jetzt nicht mal kulturell, versucht zu organisieren. Und nach 8 Jahren, als es dann rauskam, klar, hat dann jeder gesagt, oh, wir haben es gewusst, haben wir doch gesagt, wo haben wir uns beschuldigt. Aber bis dahin so war es jetzt nicht ein ständiges Damoklesschwert über unserem Kopf, das wir mit uns getragen haben. Zumindest für mich nicht.
Ja, Sie haben ja vorhin von Ihrem Fußballfreund berichtet, der ja verletzt wurde. Würden Sie sagen, dass es für die Verletzten anders war?
Ja, ich glaube schon. Also klar, ich meine, du wirst ja jeden Tag auch bei den Morden, du bist ja jeden Tag mit den Narben oder mit dem Verlust konfrontiert. Klar, ich bin ja ein Außenstehender, ich werde ja niemals den Schmerz miterleben oder diese Angst miterleben, die die Person dort gerade erlebt hat oder die Familie erlebt hat. Darum wäre es auch am besten zu sagen, ich fühle genauso wie die. Das ist ja Quatsch. Also man ist eben Außenstehender, auch wenn man dort gelebt hat. Man hat es so nicht live mitbekommen. Klar, wenn ich jetzt da gewesen wäre und den Knall mitbekommen hätte, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber so.
Welche Forderungen ergeben sich für Sie und auch, wenn Sie das sagen können, für die Interessensgemeinschaft Kolbstraße aus dem, wie die Ermittlungen verlaufen sind und auch, wie eben tatsächlich die mediale Berichterstattung verlaufen ist?
Also ich finde es immer, Medien zu fordern, finde ich sehr schwer. Also ich glaube, wir müssen uns erstmal selber fordern. Ja? Weil ich weiß auch, dass diese Idee von der PKK von einigen sehr schnell aufgegriffen worden ist, um dann weiter nach unten zu treten. Also das ist auch eine Tatsache, dass viele dann gesagt haben, okay, wir auf der Straße nicht, aber es könnte ja schon sein, guckst du jetzt, fangen die wieder an, ihre Sachen durchzusetzen. Also der Mensch ist da ganz komisch gestrickt, wenn er nicht mehr nach oben weiß, auszuteilen, dann teilt er gerne nach unten aus. Und deswegen, das müssen wir erstmal, das fordere ich an uns, an jeden Menschen, dass er erstmal erkennt, in welcher Position er ist und dass mal die Scheuklappen abgelegt werden und einfach mal einfach mal die Augen aufmachen, einfach mal den Verstand einschalten und wenn man keine Ahnung hat, einfach einfach mal die Schnauze halten. Also, und das geht mir gegen. Und dann kann man natürlich auch zu den Medien gehen und das dann kritisieren. Wenn man selber im Alltag ja, mit derart Problemen kämpft an sich selber, wie kann ich dann zu den anderen hingehen und sagen, mach es nicht? Natürlich haben die Medien eine größere Kraft und eine größere Spannweite. Aber im Zeitalter von Facebook, und wenn ich da drauf gucke und wenn ich da sehe, was die Leute da verbreiten, jeder hat irgendwie die Chance, was zu verbreiten. Natürlich nicht in der Kraft, aber wenn wir uns bündeln und vor allem mal klar denken, dann kann man auch von anderen fordern. Man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, du oder du. Es gilt für jeden.
Ja, vielen Dank. Das sind ziemlich deutliche Worte. Auch im Hinblick auf das, was Imran Ayata gesagt hat, nämlich, dass es tatsächlich an uns liegt, was zu verändern. Frau Lunnebach, Ihre Mandantin oder Ihre Mandanten sind ja ebenfalls Opfer eines Sprengstoffanschlags des NSU geworden. Und wie würden Sie den Umgang der Sicherheitsbehörden beschreiben mit dem Anschlag und auch mit Ihren Mandanten?
Man muss vielleicht einfach nur für die Öffentlichkeit sagen, das ist dieser Sprengstoffanschlag, der stattgefunden hat am 19. Januar 2001, also relativ früh in dieser Serie, über die wir hier sprechen. Ich vertrete eine iranische Familie, die Eltern und die letztendlich geschädigte Tochter des Sprengstoffanschlages auf ein kleines Gemüsegeschäft, auf einen Laden, auf einen Kiosk, wie man es auch immer bezeichnen will, in Köln. Und es war so, dass meine Mandantin konnte ja nicht vernommen werden. Sie hatte diese Keksdose, die man vielleicht aus der Öffentlichkeit noch in Erinnerung hat, weil sie in diesem Paulchen Panther-Video vorkommt mit den Sternen, diese Weihnachtsdose geöffnet. Dann hatte das diese Sprengexplosion ausgelöst mit verheerenden Wirkungen. Sie hatte also erhebliche Verletzungen und Verbrennungen im Gesicht und sie lag dann insgesamt 2,5 Monate im Krankenhaus und war natürlich nicht vernehmungsfähig. Sie selber hat das dann logischerweise nicht mitbekommen. Die Eltern sind vernommen worden, beide Eltern waren in dem Geschäft gewesen. Es war bei diesem Anschlag so, dass also ein rechtsextremistischer Hintergrund in keiner Weise diskutiert war. Der stand sozusagen nicht auf dem Panel. Es war so, dass ja, das Übliche passierte, wie es letztendlich Kutu Yurtseven auch berichtet hat. Es ging ja um Ausländer und da wurde geguckt, weswegen sind diese Ausländer da. Also die Mutter war als Asylberechtigte, als Verfolgte des Khomeini-Regimes hier in Deutschland gewesen. Und da war dann die erste These, naja, haben Sie noch irgendwelchen politischen Kontakt? Könnte das ein politischer Anschlag aus dieser Richtung sein, der Khomeini-Anhänger oder der linken iranischen, des linken iranischen Widerstands, weil es da Konflikte gab? Es war so, was mir sehr eindrücklich aus den alten Ermittlungen noch in Erinnerung ist, dass der Vater, der ja den Anschlag mitbekommen hatte, dass die Tochter so verletzt war, in seiner Aufregung natürlich zu der Sprache gegriffen hat, die er besser konnte als das Deutsche, nämlich auf Persisch, sich dann aufgeregt hat, aufgeregte Worte gesagt hat. Und dann findet sich ein Vermerk des Polizeibeamten, der das beschreibt. Das konnte er ja nicht verstehen, was er sagte, aber der Polizeibeamte mutmaßt dann, dass aus diesem, was er nicht verstanden hat, diesem aufgeregten iranischen Sprechen, sich vielleicht ein Hinweis daraus ergeben könnte, dass der Vater etwas von diesem Sprengstoffanschlag wusste. Also das sind Dinge, das ist so eine Momentaufnahme, das ist nur ein kurzer Vermerk, findet sich natürlich hinterher nicht mehr wieder in der Akte, aber da spiegelt sich sozusagen die unmittelbare Reaktion wieder. Und was die Ermittlungen angeht, die sind zunächst einmal, ich sag jetzt mal, normal und klassisch verlaufen. Es gab dann nochmal eine Spur, angeblich hatte der Bruder irgendeinen Konflikt, also der Bruder der verletzten jungen Frau einen Konflikt, dann wurde da personalisiert nochmal ermittelt. Das Ganze verlief dann relativ schnell im Sande.
Würden Sie sagen, dass dieser Verlauf der Ermittlungen Ihre Mandantin bzw. auch die Familie
belastet hat? Oder wie würden Sie die Konsequenzen beschreiben?
Ja, die Belastung findet ja dadurch statt, dass also sozusagen es eigentlich die Familie ist, die für die Polizeibeamten Hinweise geben soll, wer denn das nun war. Also sie sind die Opfer und sie sollen aber auch möglichst doch noch ein bisschen an Ermittlungshinweisen geben. So war das letztendlich. Ja, haben Sie denn eine Idee, wer das sein könnte? Und dann grabt man in seinem Gedächtnis und sagt also, ja, wir haben jetzt gerade was gebaut und da hatten wir eine Auseinandersetzung mit dem Architekten und ja, also ne, der Polizeibeamte versucht in der Vernehmung natürlich irgendetwas rauszulocken, was an Idee da sein könnte. Und man ist also sozusagen gleichzeitig Hilfsermittler und Opfer und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Das verlief dann nach, ich sag mal, 4 bis 6 Monaten alles im Sande, was diese Ermittlungen angeht und bedauerlicherweise ist ja in der Öffentlichkeit auch schon berichtet worden, hat dann der zuständige Staatsanwalt, der Anfang Juli auch im Untersuchungsausschuss dazu vernommen werden wird, angeordnet, dass die Asservate vernichtet werden nach einer bestimmten Zeit. Das hatte den Hintergrund, dass also das Ermittlungsverfahren personenbezogen zu diesem Freund des Bruders geführt wurde und diese Ermittlungen verliefen dann im Sande, war also nichts, war angestellt das Verfahren gegen diese eine konkrete Person. Dann hat der Staatsanwalt den falschen Schluss, den wirklich ganz klar falschen Schluss gezogen. Asservate können vernichtet werden. Dabei war es ja klar, dass es noch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt geben musste, denn es war ja nun eine Sprengstoffexplosion da und die verjährt erst nach 40 Jahren, das ist die längste Verjährungszeit, also es hätte in keiner Weise vernichtet werden dürfen.
Und die Familie konnte sich da aber auch nicht mehr selbst zu äußern.
Also es war so, dass ich habe mich sehr gewundert, dass damals die Familie sich anwaltlicher Hilfe nicht bedient hat. Aber das ist auch vielleicht dann doch wieder relativ typisch. Denn also ich meine, wenn man keinen Hinweis darauf hat, wer es gewesen sein könnte, ne? Und wenn man möglicherweise auch nicht jetzt unbedingt denkt, man hat das Geld, einen Anwalt zu nehmen, dann macht man halt nichts. Ne? Also die haben damals zum Beispiel keine Akteneinsicht genommen durch einen Anwalt. Das wäre ja nur über einen Anwalt gegangen. Ne? Also von daher war dann letztendlich das irgendwann als Schicksalsschlag zu verbuchen. Weil die verletzte Mandantin von mir, die Tochter, hat das... Die war ja kurz vorm Abitur, die hat dann das Abitur in so einer Sonderprüfung noch nachgeholt, also eine enorme menschliche Willensleistung gezeigt dann und hat dann ihren Weg gegangen. Also das war dann irgendwann weg. Das ist ein Schicksalsschlag gewesen aus der Ansicht.
Und jetzt ist es ja so, dass man klassischerweise denkt, Opfer von Straf- oder Gewalttaten in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, wo es ja keine spezialisierten Opferberatungen für Opfer rechter Gewalt gibt oder erst seit einem halben Jahr, die bekommen dann Hilfe vom Weißen Ring oder da wird es schon irgendwen geben, der Familien unterstützt. Wie war das?
In der damaligen Situation gab es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass also es jetzt rechte Gewalt war und von daher haben sich offensichtlich die Beratungsstellen, die sich da hätten kümmern können, nicht gekümmert. Natürlich hätte der Weiße Ring eingeschaltet werden können, wird aber klassischerweise eben in den Vergewaltigungsfällen, in den Missbrauchsfällen gemacht und nicht unbedingt bei einer Sprengstoffexplosion. Also von daher, die sind wirklich aus dem Raster gefallen in der damaligen Situation.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das beschreibt aber auch eine Situation, die ja eine Reihe der Familien, die Angehörige durch die NSU-Mordserie verloren haben, eben auch erlebt haben. Und das wäre auch meine Frage an Sie, Herr Naring. Wie, fangen wir tatsächlich mal mit der Frage an, können Sie uns was dazu sagen, wie die Familie von Theodoros Bulgarides unterstützt wurde nach dem Mord an Herrn Bulgarides? Also waren die ganz alleine, gab es Unterstützung?
Also im Hinblick auf die Unterstützung der Familie kann ich leider verhältnismäßig wenig sagen. Die Familie wurde eigentlich überhaupt nicht unterstützt. Der Weiße Ring wandte sich wohl zu Beginn also der Angelegenheit an die Familie. In den folgenden Jahren hat die Familie jedoch weder von behördlicher Seite noch von sonstiger Seite irgendwelche Art des Beistands erhalten. Im Gegenteil, also hat durch die also behördlichen Maßnahmen die Familie also sehr schwere also Verluste in also materieller Hinsicht und in immaterieller also Hinsicht also erleiden müssen. Die Familie wurde nämlich als erstes natürlich unter Verdacht gestellt. Man muss den ermittelnden Beamten zugute halten, dass es zum kriminalistischen Handwerkszeug gehört, dass man zunächst versucht, das Opferumfeld abzuklären. Man muss allerdings auch insoweit also dieses Vorgehen in gewisser Weise einschränken, als man natürlich auch in andere Richtungen zu ermitteln hat, wenn aus dem Opferumfeld sich keine wesentlichen Anhaltspunkte ergeben. Wir hatten es hier mit einer Mordserie zu tun, die schon also seit mehreren Jahren also anhielt und in keinster Weise im Hinblick auf die persönlichen Umfelder der also betreffenden Personen zu irgendeinem Ergebnis führen konnte, nicht mal zu den geringsten Anhaltspunkten. Man hat die merkwürdigsten Theorien angestellt. Ich denke, die Beteiligten also wissen ungefähr, also worum es ging. Man hat den Opfern organisierte Kriminalität oder entsprechende Kontakte zur organisierten Kriminalität unterstellt, zu verschiedensten Dingen wie also Drogenhandel. Und im Fall der Familie, die ich vertrete, wurde etwa die 15-jährige Tochter also befragt im Hinblick auf ihren damals wohl türkischstämmigen Freund, ob er denn möglicherweise hinter der ganzen Sache stecken könnte. Das heißt, der damals 15-jährige Freund müsste logischerweise mit 10 Jahren begonnen haben, eine Serie von kommandomäßig durchgeführten Mordaktionen bundesweit durchzuführen. Also derartige, also äußerst merkwürdige also Ansätze wurden verfolgt. Der tatsächliche rechtsextremistische Hintergrund wurde allerdings wohl nie ernsthaft angegangen, obwohl es mehrere konkrete Anhaltspunkte darauf gab. Und im Hinblick auf die also Kölner also Angelegenheit, im Hinblick auf den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße, kann ich heute retrospektiv nach Durchsicht der Akten sagen, dass 5 verdeckte Ermittler in das sogenannte türkische Milieu entsandt wurden zum damaligen Zeitpunkt. Die verdeckten Ermittler hatten sich dann das Vertrauen der Bevölkerung, der Community sozusagen erschlichen, erwirkt. Und es kamen dann aus dem sogenannten Milieu immer wieder Hinweise, Vermutungen. Man gehe von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Man gehe sogar davon aus, dass die Täter des Kölner Nagelbombenanschlags identisch seien mit den Tätern dieser sogenannten, noch damals sogenannten Dönermordserie. Im Abschlussvermerk der nordrhein-westfälischen Polizei heißt es dazu, wie ich aus der Sachakte der Generalbundesanwaltschaft weiß, es handelt sich hierbei um eine Verschwörungstheorie. Die Ermittlungen hätten nichts ergeben. Bezeichnender ist in der Hinsicht, denke ich, dass die Staatsanwaltschaft Köln sich damals gerade im Hinblick auf diesen Hintergrund an die also damalige also Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, die Soko Bosporus war dieser unterstellt, also wandte und eine vergleichende Analyse der Fälle erbeten hatte, weil sowohl die möglichen Tatverdächtigen, 2 hochgewachsene, wohl blonde Herren, die mit Fahrrädern und Käppis übrigens die Tatorte aufsuchen. Türken fahren übrigens sehr selten Fahrrad, wie Sie wahrscheinlich wissen können. Und also deshalb die Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, die eigentlich die zentralen Ermittlungen damals leitete, aus merkwürdigsten, rechtlich merkwürdigsten Gesichtspunkten heraus, wie auch der Untersuchungsausschuss ergeben hat. Also diese Staatsanwaltschaft hat damals einige Zeugen befragt, hat die Videos, die es ja mannigfaltig gab, aus Köln, Zeugen der also Serienmorde vorgeführt. Die Herrschaften wurden auch erkannt mit größter Sicherheit, eine hundertprozentige Sicherheit hat man natürlich nie, hatten Zeugen dieser Herren auf den Videoaufnahmen erkannt. Ein leitender Oberstaatsanwalt aus Nürnberg-Fürth hat sich jedoch im Hinblick auf die vergleichende, also Analyse, die erbeten worden war, also dahingehend geäußert, dass man Äpfel mit Birnen nicht vergleichen dürfe, und hat deshalb die Analyse abgelehnt. Er meinte, der Kölner Anschlag sei ein Generalvorstoß gegen Türken, wörtlich, und bei den anderen Maßnahmen handle es sich um gezielte Aktionen. Also so viel vielleicht zu den Untergründen.
Und wie hat sich die Art und Weise der Ermittlungen auf die Familie ausgewirkt, die Sie vertreten? Also wie würden Sie die Konsequenzen der Ermittlungen beschreiben?
Die Familie wurde natürlich wirtschaftlich und psychisch ruiniert. Diese ganze Vorgehensweise hat eine immense Belastung dargestellt für die Familie. Tägliche Wege zur Arbeit in die Schule sind zu einem Spießrutenlauf also geraten für die Kinder, für die Witwe. Und die Familie also wurde öffentlich bezichtigt, also einem gewissen Milieu anzugehören. Viele ehemalige Freunde haben sich von der Familie abgewandt. Also meine Mandantin hat ihre Arbeit verloren, wurde im Hinblick auf diese Sache also immer wieder also gemobbt, sagt man heute so schön. Und also letzten Endes hat die Familie hier sehr also großen Schaden genommen. Ich denke allerdings, dass man den Medien insoweit keinen Vorwurf machen kann. Es war nämlich Teil der Medienstrategie der also ermittelnden Behörden, also dass man diesen rechtsextremistischen Hintergrund trotz konkreter Anhaltspunkte, wie ich meine, bewusst ausgeblendet hat. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, die Spitze des bayerischen Innenministeriums, heißt es außerdem in den Akten, ich will hier keine Mutmaßungen anstellen, wer das sein könnte, also habe sich darauf verständigt, dass man diese Komponente, die aufgrund einer operativen Fallanalyse sowohl eines, also heute Münchner Beamten, als auch des FBI nahegelegt wurde, auch aufgrund der konkreten Anhaltspunkte, mit also ordentlichem kriminalistischem Handwerkszeug hätte man darauf kommen können und müssen, denke ich. Diese Komponente wurde bewusst ausgeblendet mit der Argumentation, man könne dadurch eine Hysterie unter türkischen Kleingewerbetreibenden auslösen. Es wurde auch spekuliert, ob die Fußballweltmeisterschaft und damit das Ansehen der Bundesrepublik eine Rolle gespielt haben könnte zum damaligen Zeitpunkt, was sich allerdings nicht erhärten, aber auch nicht dementieren lässt. Es war dann natürlich so, dass gegenüber den Medien teilweise kommuniziert wurde, sehr also interessanterweise durch den leitenden Ermittler der BAO Bosporus. Das war eine zusammengeführte Sonderkommission der also Behörden. Dort wurde gegenüber einer Tageszeitung lautstark kommuniziert. Man treffe, wenn man die Opfer, Familien und die sogenannte Community anspreche, regelmäßig auf eine Mauer des Schweigens. Und dies zeige, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen seien, obwohl man zum damaligen Zeitpunkt Anhaltspunkte für einen rechtsextremistischen Hintergrund hatte, obwohl im Untersuchungsausschuss des Bundestags auch geäußert wurde, mehrfach, man habe beide Ermittlungsstränge gleichrangig, gleichwertig verfolgt. Ein bayerischer Innenminister hat zum damaligen Zeitpunkt auch die Vermutung geäußert, dass dort viele der Opfer und der Mitglieder der Community etwas wüssten, dies aber aus Angst oder anderen Gründen, welche sind seiner Fantasie überlassen, nichts sagen wollen. Und die Türken spielten "Mein Name ist Hase" wörtlich. Der leitende, also Oberstaatsanwalt, äußerte in diesem Zusammenhang auch, da weiß einer mehr, als er sagen möchte. Da kann man natürlich argumentieren, der Oberstaatsanwalt wusste damals mehr, als er sagen wollte.
Ja, okay. Das ist, das Bittere ist ja, dass das erst jetzt öffentlich wird und jetzt allerdings auch man den Eindruck hat, dass sozusagen der Diskurs darüber
keinerlei, oder die Untersuchungsausschüsse auf jeden Fall bislang noch keine personellen Konsequenzen bei den bayerischen und sonstigen Sicherheitsbehörden haben. Kurt Lujurzeben, bevor Sie gehen müssen, würde ich Sie noch fragen wollen, wie war Ihre Reaktion und wie war die Reaktion in der Kolbstraße unter Ihren Freunden und Bekannten, als öffentlich wurde, dass der NSU mutmaßlich für den Anschlag auf die Kolbstraße verantwortlich war? Und wie haben Sie davon erfahren? Also haben die Verletzten beispielsweise von Polizeibeamten davon erfahren, bevor es in den Medien rauskam? Wie ist es gelaufen?
Also das weiß ich nicht. Also so stand mir nicht in engem Kontakt. Ich habe es auch durch die Medien das Fernsehen erfahren, aber auch erstmal so nebenbei. Also erstmal wird nur berichtet, dass die beiden sich in die Luft gesprengt hätten in ihrem Wohnmobil. Und dann ist ja dieser Rattenschwanz da hinterhergekommen. Ja, wir haben uns einfach gewappnet auf die Fernsehteams. Das war ganz klar. Jeder wusste, okay, jetzt kommen sie wieder. Manche haben sich noch gut rausgeputzt und haben den Laden sauber gemacht. Nein, es war nur gut da. Weil dann war ja, es waren ja auch wieder Politiker da, die dann saßen und sagen, ja, sowas darf nie wieder passieren. Also ganz ehrlich, diese ganzen Floskeln, ja, auch nicht nur bei diesen Anschlägen, generell, es sind ja nicht nur diese Anschläge, es war immer so, und es, dieses ganze schmierige Gerede, das braucht keiner. Und irgendwann bei einem Interview, da meinte ein Friseur, Mann, wir sollten nicht über das reden, die führen hier Parkgebühren ein, das ist viel wichtiger für uns in der Kolbstraße. Also man war irgendwann so zu und wollte einfach nicht mehr drüber reden. Klar hat man gesagt, wir wussten es, und sie haben uns jahrelang in dem Gedanken gelassen, wir waren selber, sie haben die Familien zum Teil kaputt gemacht, sie haben dich stigmatisiert, viele konnten nicht mehr auf die Straße gehen, ja, weil auch in der eigenen Community auf einmal angefangen hat, ja, hast du gehört hier, der Mehmet, der ist ja, kann ja sein, dass da eine Drogenmafia dabei war, Leute, die Blumen verkauft haben oder die eine Dönerbude hatten, ja, die jahrelang Mist gemacht haben. Und viel erschreckender fand ich, wie Menschen alleingelassen werden, vor allem türkische Community, also es sind dann schon, das ist auch so eine Sache, in Deutschland werden auch nicht nur Türken, klar, in dem Fall waren wir betroffen, also die Türken waren betroffen, aber jeden Tag passiert, wie der Imran Hayat auch gesagt hat, drei Anschläge darunter sind Afrikaner, Italiener, Spanier, und dadurch, dass wir es immer auf die Communities wieder reduzieren, ja, dann wird es wieder gespaltet und es verliert irgendwie an Macht, es passiert tagtäglich und wir sollten daraus lernen, und ich finde es einfach beängstigend, wie Behörden uns alleine lassen können, das werbe ich denen vor. Mir geht es auch gar nicht darum, ja, sind wir jetzt verletzt, haben wir Angst, natürlich hatten wir Angst. Aber wie kann, und auch irgendwelche Polizisten, deren Köpfe jetzt rollen sollen, ja, oder wollen. Schauen wir mal. Aber ich finde es viel wichtiger, dass auch im Innenministerium schon Ende der 90er der Befehl kommt, einen Eingriff abzusagen, wo die drei hätten gekatscht werden können. Das sind die viel wichtigeren Fragen, die mich interessieren. Und auch die Menschen, die jetzt klar den bei uns in der Kolbstraße interessiert, das nicht jeden, aber jemand, der politisch aktiv ist, das interessiert ihn viel mehr. Und das macht mir irgendwie Angst, dass man das irgendwie so lenken kann, wie gesagt, die Medien werden ja auch gelenkt, dass man die Information so rausschießt, dass wir auf einmal, das erinnert mich auch, da gab es in der Bild so eine Seite, 10 Probleme der Integration. Und an allen 10 waren wir selber schuld. Also das ist immer so eine Frage. Und das macht eher einen Angst. Und jetzt tut mir wirklich leid, weil sonst komme ich wirklich zu spät und meine Schüler warten. Tschüss.
Dass Sie hierher gekommen sind. Frau Lunebach, wie hat eigentlich Ihre Mandantin und Ihre Mandanten davon erfahren, dass der nationalsozialistische Untergrund für den Anschlag auf Sie verantwortlich sein soll? Weil im Fernsehen kommen ja immer die netten Polizisten und sagen dann, wir haben übrigens den Täter. Wie war es da?
Das ist leider nicht sehr gut moderiert gewesen. Das kam natürlich sehr schnell in den Medien rüber. Die Medien sind ja nun wirklich pfeilschnell, oft schneller oder immer schneller als die Strafverfolgungsbehörden. Sie hat es natürlich erst durch die Medien erfahren. Das war halt diese spektakuläre Keksdose mit den Sternchen drauf. Das ist ja so ein Bild gewesen, was in den Medien so schlagwortmäßig, ne? Weihnachtsdose, Christstollendose, ne? Sprengstoffanschlag, was kam. Und dieser wirklich ganz schreckliche, dieses ganz wirklich schreckliche Video mit Paulson Panther kam ja auch sehr schnell. Also das waren dann die Medien, es haben sich dann auch Polizeibeamte gemeldet. Aber ich muss sagen, die Familie ist nicht sehr zufrieden damit, wie die Ansprache lief. Was gut war aus ihrer Sicht, war, dass er dann mit Barbara John als Opferbeauftragte dieser Kontakt entstand. Die hat sich dann wirklich auch unmittelbar getroffen und also ab dem Zeitpunkt fing es an, für die Familie besser zu werden. Und sie hatten dann ja relativ schnell den Kontakt zu mir oder ziemlich zu Anfang, weil sie diesmal eben doch sich beteiligen wollten an dem Ermittlungsverfahren. Einfach mit dem Ziel, jetzt wirklich auch alles zu erfahren, was tatsächlich da gelaufen ist. Ich möchte mal sagen, also der Anschlag bezogen auf meine Familie war ja eben sehr früh, 2001. Der Anschlag, wo der Kollege die Familie vertritt, liegt 5 Morde später, um das mal etwas zynisch zu sagen. Und man muss ja generell sagen, die Strafverfolgungsmaßnahmen waren ziemlicher Schrott. Das wird sich sicherlich spätestens in dem Prozess, wenn wir da den irgendwann zu erwarten haben, ergeben. Nur es ist ja leider so, dass auch gute Strafverfolgungsmaßnahmen das Problem des Rassismus nicht wesentlich verändern. Und insofern ist es richtig, dass Jozef nochmal darauf hingewiesen hat, dass das Milieu, aus dem diese Täter entstanden sind, das Milieu in Jena, aus dem diese Täter entstanden sind, und dass diese Täter nicht gefasst wurden und nicht konsequent gegen diese Täter vorgegangen worden ist, das ist ja eigentlich der Kern, über den man sich unterhält. Da kann man präventiv etwas machen, denn Strafverfolgung ist, da ist was passiert und da muss es korrekt laufen, und die gesellschaftliche Beobachtung läuft ja an und die Medien gucken drauf und der Prozess wird sehr öffentlich sein und da werden wir das schon alles auch, der Kollege hat es ansatzweise angesprochen, die ganzen Kritikpunkte anbringen. Aber was ist damals tatsächlich gelaufen in Thüringen, in Jena mit dem Verfassungsschutz, der da sehr zögerlich gearbeitet hat, die Quellen, die geschützt werden sollten, eher als die möglichen Opfer. Das ist ja das, worüber man sich tatsächlich präventiv unterhalten muss. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ja, und die wird uns hoffentlich beschäftigen. Ja. Mich oder in der Vorbereitung auf dieses Panel haben wir uns tatsächlich gefragt, was wünschen sich eigentlich Ihre Mandanten jetzt? Also was ist Ihnen jetzt besonders wichtig? Weil es ja eben aus der Erfahrung von den Opferberatungsstellen eben auch klar ist, die Wünsche von Betroffenen rassistischer Gewalt sind ja sehr unterschiedlich, und Kurtu Jotzen hat es ja eben auch gerade gesagt, also auch der Wunsch zu vergessen und eben nicht beteiligt zu sein, ja, herrscht genauso vor, wie eben dann beteiligt zu sein. Was ist Ihre Erfahrung da?
Also das ist für die verletzte Tochter, sage ich jetzt mal, ich vertrete also die Eltern und die Tochter, natürlich besonders schwierig, weil sie hat ja überlebt, ich sage es jetzt auch wieder etwas zynisch, und sie hat durchaus Sorge, wie sie diesen Prozess, wo sie ja dann zumindest während ihrer Zeugenaussage in der Öffentlichkeit stehen wird, übersteht. Sie hat ja noch die Narben der Verletzungen, ne? Und das ist ja, wer das Mediengeschäft kennt, weiß, wie gnadenlos dann Medien eben auch sein können, ne? Das, sich selber zu präsentieren, ist für jemanden, der nur in Anführungszeichen Angehörige eines Getöteten ist, nochmal etwas anderes als jemand, der gezeichnet ist durch solche Anschläge. Also von daher ist das erklärte Ziel eigentlich der Familie insgesamt, auch Privatheit zu respektieren, an die Medien, an alle, und inhaltlich eine möglichst große Aufklärung. Also jetzt wollen sie es wirklich wissen. Also die haben jetzt erstmals von mir Einsicht in die damaligen Ermittlungen bekommen. Das kannten sie ja alles gar nicht. Jetzt fangen sie an, sich damit zu beschäftigen. Das ist leider ja nochmal wirklich erstmal ein Rückschlag, ein emotionaler Rückschlag, weil sie müssen sich ja auch dadurch wieder damit beschäftigen.
Ja. Und welche Forderungen ergeben sich für Sie aber auch für die Familie an die Justiz und an die Polizei, aber vielleicht auch an die Medien? Was müsste sich ändern?
Ja. Also von der Familie werden solche Forderungen nicht per se erhoben. Das kann ich so nicht sagen. Also was mich umtreibt, ist, es ist ja in der Öffentlichkeit auch in der letzten Woche bekannt geworden, dass also der BGH diesen Beschluss gemacht hat, den einen von den Unterstützern rausgelassen hat. Ich fordere alle auf, mal einfach auf die BGH-Homepage zu gehen und auf die Entscheidungsdatenbank. Diese Entscheidung ist veröffentlicht, die kann man sich runterladen, die kann man sich ansehen, die kann man sich durchlesen. Bei demjenigen, der freigelassen wurde, handelt es sich um einen Unterstützer dieser drei, der also einmal eine Waffe weitergegeben hatte und nicht die Waffe, mit der dann hinterher getötet wurde, eine andere Waffe, und der während der gesamten Zeit bis 2011 einem der Täter, der sich dann später umgebracht hat, einen Personalausweis zur Verfügung, seinen Personalausweis zur Verfügung, seine Identität zur Verfügung gestellt hat, und zwar immer wieder in Kontakt stand. Und da wird eben seitens des BGH sehr lange ausgeführt, warum letztendlich aber, nachdem der Beschuldigte gesagt hat, er habe das aber so gar nicht gewollt, diese Unterstützung, warum der dringende Tatverdacht nicht gegeben ist. Und wenn Sie das vergleichen, und ich bin eigentlich Verteidigerin und habe in vielen Prozessen des Linksterrorismus schon verteidigt, wenn Sie das vergleichen mit Verfahren, wo Menschen des linken Terrorismus und der Unterstützung des linken Terrorismus beschuldigt wurden, dann ist es ein eklatanter Widerspruch. Das muss man einfach so sehen. Dann kann man aus diesen Entscheidungen des BGH wirklich heraussehen, dass der Linke, der des linken Terrorismus Verdächtige immer noch der Feind ist und der des rechten Terrorismus Verdächtigte eben ein Verdächtiger, wo man mit den Mitteln des Strafrechts gucken muss, ob der zu Recht verdächtigt ist. Also das ist das, was mich umtreibt. Die Öffentlichkeit ist jetzt da. Man kann sich das alles durchlesen, man kann das alles bewerten, man kann diesen Prozess begleiten durch die Öffentlichkeit. Ich denke mal, das wird wichtig sein, ja, wenn der Prozess tatsächlich läuft. Das ist ja immer sehr schwer, aber das muss man organisieren, damit wirklich die entscheidenden Informationen auch an die Menschen kommen und man weiß, wie man also Rassismus in Zukunft wird begegnen können.
Ja, vielen Dank, dass Sie insbesondere die BGH-Entscheidung nochmal erwähnt haben, weil viele, die schon mal einen Prozess gegen ganz normale rassistische oder neonazistische Schläger verfolgt haben, wissen, dass da mit den gleichen Argumenten aufgewartet wird. Der hat ja eine Familie, einen festen Job und zu Hause keine Fluchtgefahr, egal was sie getan haben. Ja.
Also wirklich mal durchlesen, das, die Mühe macht man sich. Also in 18 Seiten kann man lesen, kann man einfach an der BGH-Homepage, jeder kann das im Internet nachvollziehen und dann guckt man sich mal die Argumente an.
Ja, Herr Narin, wie hat eigentlich Ihre Mandantschaft von der Täterschaft oder der mutmaßlichen Täterschaft des NSU für den Verlust von Herrn Bulgarides erfahren? Waren es Polizisten, waren es die Medien?
Es waren selbstverständlich keine Polizisten. Also meine Mandantschaft hat auch aus den Medien erfahren, von den also Umständen der Verdächtigen. Und war allerdings nicht sonderlich überrascht. Die Mutmaßung, dass es sich um Rechtsextremisten also handeln dürfte, die war eigentlich schon weit verbreitet, auch bei meiner Mandantschaft. Man könnte sagen, die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Allerdings war es den Ermittlungsbehörden nicht gelungen, entsprechende Anhaltspunkte zu finden. Also die Polizei, die Staatsanwaltschaft, also niemand in der Hinsicht ist also insoweit auf meine Mandantschaft zugekommen. Niemals wurde meine Mandantschaft unterrichtet über den Stand der Ermittlungen, ob dies auch Teil der Medienstrategie war, die man in Bayern verfolgte, sei mal dahingestellt.
Und was ist Ihren Mandanten jetzt besonders wichtig? Also eben Frau Lunebach hat es ja schon gesagt, für ihre Mandantin, wie schwierig auch der Umgang mit der Öffentlichkeit ist und auch mit dem Strafverfahren. Was wünschen sich Ihre Mandanten?
Also meine Mandantinnen sind in erster Linie natürlich durch die teilweise Aufklärung der Hintergründe in gewisser Weise rehabilitiert. Also jahrelang quasi, also stigmatisiert zu werden, beschuldigt zu werden, also diffamiert zu werden, hat der Mandantschaft natürlich zugesetzt, und es ist natürlich eine gewisse Genugtuung damit verbunden, dass man zumindest im eigenen Kreis eine gewisse Rehabilitation erfahren hat. Problematisch finden meine Mandantinnen allerdings, dass die Aufklärung nicht in der Weise vonstatten geht, wie man sich dies wünschte. Sowohl die Zusammenarbeit der Nebenklägervertreter mit den entsprechenden Ermittlungsbehörden könnte ein wenig intensiviert werden, sage ich mal vorsichtig. Und was jetzt die gesamte Aufmerksamkeit in den Medien betrifft, ist man natürlich auch ein wenig enttäuscht, zumal die Untersuchungsausschüsse skandalöse Umstände zutage fördern, speziell in der Zeit zwischen 21 Uhr und 11 Uhr nachts. Also erfährt man die abenteuerlichsten Geschichten von Ermittlern und Verantwortlichen, da sind aber wenige Medienvertreter dann noch in den Ausschüssen zugegen. Da möchte ich zum Beispiel einen Staatsschützer erwähnen in Bayern, der tatsächlich in die rechtsextremistische Richtung ermittelt haben will, vom Verfassungsschutz mit keinerlei Informationen beliefert wurde bzw. hingehalten wurde. Es heißt in den Akten auch, dass die Chemie zwischen diesem Staatsschützer und seinen Ansprechpartnern aus der rechtsextremistischen Szene stimme. Man versteht sich, und dieser Herr hat dann dort sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt. Also die Herren gewarnt, ich kann ihn jetzt nicht wörtlich zitieren, aber passt auf, wir ermitteln gegen euch, war ungefähr seine Botschaft. Und also auf die Frage, was er sich davon versprochen habe, meinte er, vielleicht meldet sich ja einer. Also er hat ernsthaft erwartet, da wird jemand sagen, meine beiden Kumpels Uwe, die haben hier 10 Morde begangen und hier habt ihr sie. Also das sind teilweise abenteuerliche, dilettantische also Ermittlungsmethoden. Es sind Personen, die auch heute noch im Rahmen der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft an den NSU-Ermittlungen beteiligt sind. Das halte ich für skandalös. Also, dass diese Personen... Kein Kommentar.
Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon bei der Frage, nämlich der Frage nach den Forderungen, sowohl Ihrer Mandantin als auch Ihren eigenen. Und natürlich ist es ja auch, können es ja auch nur so etwas wie eine Zwischenbilanz sein, weil längst ist ja noch nicht alles bekannt. Ja.
Also ich kann insoweit nur also sagen, dass meine Mandantin als also Deutschstämmige, die zufällig mit einem also Griechen verheiratet war, sich mit diesem Themenkomplex Rassismus in der Vergangenheit sehr wenig beschäftigt hatte. Durch diese ganzen Vorgänge, durch diese ganzen Ermittlungen ist sie verbittert, ist sie enttäuscht, ist sie also fassungslos. Die beiden Töchter lassen wir da außen vor. Es ist also jedenfalls so, dass meine Mandantin sich nichts sehnlicher wünscht als eine umfassende Aufklärung und dass einige der politisch und fachlich Verantwortlichen auch möglicherweise den Anstand besitzen, die Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht erst als Pensionäre, sondern in ihrer aktiven Tätigkeit. Und also das scheint bisher nicht geschehen zu sein. Es verhält sich genau andersrum, dass also bestimmte Herrschaften, die damals kläglich versagt haben, heute höhere Posten bekleiden, entsprechend befördert wurden. Es verhält sich so, dass einzelne Beamte, die damals wohl kritisch waren und auch heute sich kritisch äußern, versetzt werden. Also es ist jedenfalls sehr also problematisch, was die Verantwortlichkeiten im Behördenbereich betrifft. Was jetzt die gesellschaftliche Aufarbeitung betrifft, wird von manchen Bundesländern, aus manchen Ministerien verlautbart, man habe die rechtsextremistische Gefahr wohl in dieser Form unterschätzt. Natürlich habe man sie stets ernst genommen, aber eine derartige Brutalität über Herrschaften, über die man Aktenberge hat, wenn man sie denn nur ansehen würde, die habe man tatsächlich nicht erwartet. Also man würde sich also wünschen, dass diese Herrschaften den Worten Taten folgen ließen. Die Gegenseite scheint dies ja zu tun. und dass insoweit zumindest zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die sich intensiv um Aufklärung, um Dokumentation rechtsextremistischer, rassistischer Umtriebe bemühen, auf Eigeninitiative, dass diese Menschen, die teilweise ihr Leben, ihre Gesundheit riskieren, dass diese Menschen nicht in die Schmuddelecke gestellt werden, dass diese Menschen nicht kriminalisiert werden, dass diesen Menschen, dass diesen Vereinigungen nicht die Existenzgrundlage entzogen wird. Da kann ich den Verein, also AIDA aus München, also erwähnen. Und also meine Kollegin Frau Angelika Lex hat in dem Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht erstritten, dass diese, also AIDA, dieses also Eigeninitiative Dokumentationszentrum in München, also das im Verfassungsschutzbericht erwähnt war, nicht mehr dort erwähnt sein durfte als linksextremistische Gruppierung. Nachdem dieses Verfahren gewonnen wurde, hat man sich in Bayern dazu durchgerungen, diese Gruppierung erneut in den Verfassungsschutzbericht aufzunehmen. Ich finde das natürlich äußerst merkwürdig. Zum einen werden hier ganz unterschiedliche rechtsstaatliche Maßstäbe angesetzt, wie auch die Kollegin bereits angedeutet hatte. Im Hinblick auf Datenschutz wissen wir heute, dass ganze Aktenberge vernichtet wurden, dass manche Akten gar nicht angelegt wurden, wie der Verfassungsschutzpräsident des Landesamtes in Bayern äußerte, man wollte eine Bürokratie schaffen. Und also, ja.
Ja. An dieser Stelle tatsächlich, weil ich gerne Ihnen und euch die Möglichkeit geben möchte, den beiden Referentinnen und Referenten auf dem Panel Fragen zu stellen. Es gibt ein Saalmikrofon, das wo ist? Und das muss auch tatsächlich genommen werden, weil nämlich sonst die Dolmetscher nichts verstehen und unsere internationalen Gäste sonst keine Chance haben, auch die Fragen mitzuverfolgen. Und ich würde es gerne so machen, dass immer drei Fragen hintereinander gestellt werden. Und wenn ihr möchtet, können Sie natürlich auch sagen, wer Sie sind. Und bitte sagen Sie doch auch, an wen sich die Frage richtet auf dem Panel. Ja? Und jetzt habe ich hier eine Frage gesehen und dann gucken wir mal weiter.
Ich bin Rechtsanwältin aus Hamburg und vertrete überwiegend Opfer von rassistischen Gewalttaten im Bereich OEG, also im staatlichen Entschädigungsbereich. Und mich würde interessieren, die Kolleginnen und der Kollege, inwieweit das bei den Opfern der NSU, bei ihren Mandantinnen und Mandanten in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich habe die Opfer des Brandanschlags von Mölln auch vertreten oder vertrete sie noch. Und da ist es so, dass die Opferentschädigungsverfahren erst, also das letzte ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Jetzt ist anerkannt, dass Ibrahim Aslan Opferentschädigung erhalten wird. Ich habe das auch bei Mandanten von der NSU, die also Angehörige eines Ermordeten sind, ist das Gleiche, dass eben Opferentschädigung entweder gar nicht erst gewährt wurde, nicht darauf hingewiesen wurde oder eben abgesagt wurde, versagt wurde. Da würde mich interessieren, wie das bei Ihnen aussieht.
Ganz kurz abhandeln, also es gab so eine Soforthilfe organisiert über das Bundesamt für Justiz. Das ist das, was unmittelbar gelaufen ist. Und es ist so, dass meine Mandantin mich gebeten hat, diese Ansprüche irgendwann geltend zu machen, aber ich habe sie einfach noch nicht geltend gemacht. Also ich kann Ihnen dazu leider noch nichts zum Opferentschädigungsrecht. Nein. Sie ist nie darüber informiert gewesen. Sie ist damals völlig uninformiert gewesen. Also.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich möchte insoweit hinzufügen, dass ich das Mandat im Mai 2011 übernommen habe. Und wie ich jetzt in den vergangenen Monaten erfahren hatte, war wohl zunächst niemand an meine Mandantschaft insoweit herangetreten. Meine Mandantschaft war ja eigentlich selbst verantwortlich nach der öffentlichen Kommunikation für diese Taten. Zum heutigen Zeitpunkt sehe wir diese Frage auch nicht als die vordringliche an. Zunächst ist es wohl erforderlich, dass man die Aufklärung vorantreibt. Ich bin jetzt in dem Fall als Strafrechtler tätig und ich denke, dass diese Frage nicht die also oberste Priorität hat, was diese Angelegenheit betrifft.
Weitere Fragen?
Würde ich gerne insofern, was die 90er Jahre angeht und die ganzen Anschläge und was jetzt, da gab es ja einfach eine Zeit lang, wo es halt extrem hochgekocht ist, alles, wo es auch diese Brandanschläge gab und auch die Morde etc. Wie ist das, wird ja eigentlich die Statistik runtergerechnet, also die Behörden, ich interessiere mich zum Beispiel, inwiefern die, es so einen Konsens gibt, diese Fälle gar nicht so weit nach oben kommen zu lassen, auch zur Presse rauskommen zu lassen, dass es nach unten gehalten wird, damit bloß nicht der Anschein entsteht, dass hier in Deutschland zu viele rechtsextremistische Anschläge gibt und so. Das würde mich interessieren.
Ja, danke. Wir sammeln jetzt sozusagen drei Fragen. Gibt es weitere Fragen an die Referentinnen und Referenten?
Ja, ich habe eine Frage, weil Sie ja beide strafrechtlich tätig sind, also im Bereich Strafrecht. Ist mir irgendwann aufgefallen, dass, glaube ich, Morde die höchste Aufklärungsquote haben. Also ich bin da in der Kriminalistik allgemein. Ich habe durch Zufall das gerade für Polen gelesen, die waren ganz stolz, 97% aller Morde werden dort aufgeklärt. Und ob man vielleicht sagen kann, dass wenn Morde nicht aufgeklärt werden, sie vielleicht eher dann einen rassistischen Hintergrund oder rechtsextremistischen Hintergrund haben, weil ich den Eindruck habe, und ich bin mir wirklich, ich frage Sie das ernsthaft, auch wenn es ironisch klingt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mein Eindruck ist immer, dass die rassistischen und rechtsextremistischen Morde nicht aufgeklärt werden, obwohl die Quote dort in Deutschland wahrscheinlich ähnlich liegen wird beim Mord.
Eine Frage zu dem Mindset von Ermittlern, den Sie ja aus Ihrer professionellen Arbeit vielleicht etwas näher kennen als ich. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es hier in Deutschland sehr schwer fällt, den Ermittlern aus einem rein deliktischen Scheuklappendenken von der Aufgabenstellung herauszukommen und strukturell zu denken. Und da fand ich sehr bezeichnend, was Sie gerade erwähnten, diesen Aktenvermerk Verschwörungstheorie. Also sprich, sobald irgendjemand anfängt, in Strukturen zu denken, ist es eigentlich schon eine Verschwörungstheorie. Wobei ja ganz klar ist, dass die Feinde, mit denen unser Gemeinwesen zu tun hat, sehr wohl sehr strukturiert denken und sehr kampagneartig vorgehen. Und wir deswegen, glaube ich, sowohl als Zivilgesellschaft als auch als staatliche Behörden durch dieses deliktische Denken, was dann medial noch unterstützt wird, sofort schon in der Defensive sind. Beispiel jetzt die Ausreiseanweisungen aus dem Bereich der Reichsdeutschen zum Beispiel. Da hat sich der Verfassungsschutz Brandenburg jetzt letztlich zuerst mal öffentlich zu geäußert. Das ist eine wahnsinnig schwierige Kiste, wo man, glaube ich, wo wir alle uns daran gewöhnen müssen, strukturell zu denken. Das ist also meine Frage an Sie, auch inwieweit das ein Mindset-Problem ist in den Behörden.
Wer von Ihnen möchte anfangen? Vielleicht mit dem,
einfach ganz kurz mit dem letzten Punkt anfangen. Es ist ja bei der Tat, die meine Familie betroffen hat, so gewesen, dass es eben gar nicht in ein Staatsschutzdezernat geschafft wurde. Ja? Also es war sozusagen die normale Abteilung der Staatsanwaltschaft, die dort ermittelt hat. Und die hatten das wirklich nicht. Also die hatten diesen Mindlag mit Sicherheit. Ne? Die haben das überhaupt nicht gedacht. Das ist nicht auf diese Stufe tatsächlich gekommen. Und wenn Sie es generell sehen, also ich sage es vielleicht einfach mal für Köln bezogen, der Kollege kann es ja für München auch noch beantworten. Also unsere Staatsschutzabteilung bei der Staatsanwaltschaft in Köln, da muss ich sagen, da gab es wirklich auch ganz gute Staatsanwälte, die also wirklich auch sehr vernünftig ermittelt haben. Also ich will das jetzt bewusst einfach auch mal dagegen setzen. Also es gibt in Köln eigentlich, also gerade der leitende Oberstaatsanwalt hat einen guten Blick dafür gehabt und hat sehr viel auch gegen Rechtsextremismus gemacht. Es war also bei uns wirklich so, dass diese Stufe, weil wir sehr am Anfang dieser Serie waren, diese Stufe überhaupt nicht erreicht wurde. Ich will das nicht beschönigen, aber es ist einfach objektiv vielleicht als Antwort dann auch richtig. Ja, Kriminalstatistik, es ist tatsächlich so, natürlich werden Morde am leichtesten aufgeklärt, das ist so, auch in Deutschland, also da gibt es glaube ich auch die 96% oder 97% der Aufklärung, also alles andere ist ein Statement von Ihnen gewesen, da haben Sie sicher recht, dass man da kritisch gucken muss, also.
Okay, ich würde mit der ersten Frage beginnen, im die Statistik, die Kriminalstatistik im Hinblick auf Rechtsextremismus, da spricht natürlich einiges dafür, dass nicht mit wesentlich gleichen Maßstäben oft gearbeitet wird, dass manchmal auch Beamte, da muss ich der Kollegin beipflichten, die sehr engagiert ermitteln, die nur ihren Job richtig zu machen versuchen, dass diese Beamte teilweise auch innerhalb des Apparats unter Druck gesetzt werden. Man kann keineswegs die Beamten auch in Bayern pauschal verurteilen oder zur Verantwortung ziehen. Ich weiß aus persönlichen Gesprächen, dass viele Beamte selbst erschüttert sind, auch in der Vergangenheit, also teilweise äußerst wütend waren über die Art und Weise, wie die Ermittlungen geleitet wurden. Zur Statistik habe ich allerdings keine konkreteren Angaben. Was die Aufklärungsrate betrifft, ist natürlich bekannt, dass bei Mord diese besonders hoch ist. Und gerade in Bayern ist man auch sehr stolz auf die sehr professionelle und strukturierte Aufklärungsarbeit der Ermittlungen, die allerdings in diesem Fall wohl nicht gefruchtet zu haben scheint. Das strukturierte Denken, das der Herr angesprochen hat, vermisse ich manchmal tatsächlich auch. Manchmal vermisse ich ein wenig erforderliche Professionalität, möglicherweise auch eine entsprechende angemessene Schulung der Beamten. Viele haben nämlich, auch wenn sie im Bereich Staatsschutz Rechtsextremismus tätig sind, nicht einmal von den Grundlagen die geringste Ahnung, wie sich zumindest der Anschein aufdrängt. An Fantasie scheint es allerdings den Ermittlern nicht zu mangeln. Im Hinblick auf Verschwörungstheorien wurde zum Beispiel von Beamtenseite einst geäußert, die Opfer seien wohl Mitglieder einer geheimen Organisation, und hätten im Rahmen dieser und hätten nicht davon gewusst, dass sie Mitglieder seien. So, Entschuldigung, ich musste es mir notieren. Sie hätten dann gegen eine Verhaltensregel verstoßen, von der sie nicht wussten, dass diese existiere, und mussten die Verantwortung dafür übernehmen. Also, ich habe leider das gesamte Exzerpt nicht mitgenommen, aber ich denke, jeder wird es im Internet abrufen können und sich daran erfreuen. Oder
ja, ich will das nochmal ganz kurz ergänzen. Das ist wirklich gut, wenn Sie solche Beispiele erwähnen, weil das einfach einen Blick wirft auf das, womit wir als Strafverteidiger zu tun haben. Ich will einfach mal sagen, ich mache das seit 36 Jahren und es ist so, dass es hat schon eine Entwicklung gegeben, auch in den Staatsschutzabteilungen, zum Beispiel des BKA. Es gibt einige Beamte, die wirklich auch sehr sorgfältig gucken, und ich habe diesen Oberstaatsanwalt aus Köln erwähnt. Was ich mich immer frage, ist, warum sind die anders? Warum gibt es Menschen, die so sind und die so sind? Und das ist das gesellschaftliche Problem, das ist die Auseinandersetzung. Das sind Menschen, die sind wie Sie und ich groß geworden mit einem kritischen Bewusstsein, die haben eine Schulung erfahren durch die gesellschaftlichen Missstände, die sind, wenn Sie so wollen, links, die haben eine Auffassung der Gesellschaft, die kritisch ist. Und da muss man ansetzen. Nur wenn man da ansetzt, wird sich irgendwas ändern. Es wird sich nicht ändern durch Verhaltensmaßregeln für Beamte. Das lässt sich nicht machen mit, sie müssen nach diesen Kriterien entwickeln, sondern sie müssen die Menschen ändern, die da ermitteln.
Das ist dann ein Thema für eine der nächsten Podiumsdiskussionen. Aber weitere Fragen. Ich habe jetzt hier vorne, sehe ich jemanden?
Das knüpft eigentlich direkt daran an, was ich sagen wollte, was Frau Lunnebach am Schluss gesagt hat. Was mir auffällt, dass bei allen Schilderungen sehr deutlich wird, dass es ein Riesenproblem gibt mit Wahrnehmungen der ermittelnden Personen. Also von hunderten Tausend von Personen, die in Ermittlungen verstrickt sind, und es da Unterschiede gibt. Ich glaube, das wird die große Herausforderung nach meines Erachtens sein, jenseits der Aufklärung, was ist genau geschehen und wer hat was zu verantworten, darauf hinzuarbeiten, wie künftig also die Menschen in den Apparaten arbeiten. Ich sage mal, aus diesen rassistischen Wahrnehmungsmustern, in denen sie ganz offensichtlich verfangen sind, rauszunehmen, dass es nicht eine Aufteilung der Gesellschaft gibt in die Opfergruppe, die die Botschaften der Taten der Rechtsextremisten verstanden hat, was damit gemeint war, unter anderem der Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, die nicht verstehen, was die subkutane Botschaft der Taten ist und gar nicht in diese Richtung ermitteln. Und für mich die große Frage auch ans Podium, das erfordert ja nochmal anderes als Rechtsaufklärung, das erfordert eine große, nicht nur Rassismusdebatte und auch keine Anklage, sondern es erfordert ganz konkrete Maßnahmen in, sagen wir, ermittelnden Behörden, in die Strukturen der Gesellschaft hinein. Also vielleicht das nur so als einen Punkt, den man mit auf die Diskussion, in die Diskussion heute nehmen könnte.
Da hinten gibt es eine Frage oder sogar, ja.
Ja, es wurde jetzt oft von Pannen gesprochen. Sind das nicht ein bisschen viele Pannen von den Ermittlungsbehörden? Also sollten da nicht auch in andere Richtungen gedacht werden, dass es vielleicht für die Ermittlungsbehörden okay ist, dass sowas passiert? Also eben Nazis morden können ungestört?
Ich habe das letzte akustisch nicht verstanden. Das ist für die Ermittlungsbehörden was ist? Ich hab's.
Dass das für die Ermittlungsbehörden okay ist, wenn Nazis morden. Also vielleicht sollte auch mal in die Richtung gedacht werden.
Ich finde das überhaupt nicht falsch, diese Frage zu stellen, weil man darf das überhaupt nicht tabuisieren. Es wäre schrecklich, wenn es so wäre, aber tabuisieren darf man es nicht. Wir werden natürlich versuchen, als Nebenklagevertreter so weit als möglich in diesem Prozess alles aufzudecken, ob es diese Strukturen tatsächlich gibt. Natürlich sind es nicht nur Pannen. Das ist ja offensichtlich, dass es nicht nur Pannen sind. Da braucht man nur das Schäfer-Gutachten lesen, da weiß man, dass es in Thüringen eben nicht nur Pannen gegeben hat, sondern strukturelle Probleme. Das ist strukturelle Nicht-Informationen zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei gegeben hat. Das ist völlig richtig und wir müssen das untersuchen. Da haben Sie völlig recht.
Wollen Sie auch direkt was dazu sagen?
Es ist natürlich so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder sind es Pannen, möglicherweise auch mehr. Ich würde von zumindest grober Nachlässigkeit ausgehen in diesem Stadium, solange keine konkreten Anhaltspunkte für Mutmaßungen bestehen. Meine Hoffnung im Rahmen des Verfahrens, des Ermittlungsverfahrens oder des Hauptverfahrens, insoweit eine größere Aufklärung zu erwirken, ist allerdings etwas eingeschränkt. Ich verspreche mir da viel mehr von den Untersuchungsausschüssen. Also ich durfte die Erfahrung machen, dass dort sehr professionell, sehr akribisch gearbeitet wird, trotz des immensen Zeitdrucks, unter dem die Ausschüsse stehen, trotz Verzögerungs- und Verschleppungsmaßnahmen einiger Zeugen, die ich nicht näher benennen möchte. Und also deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 4 Untersuchungsausschüsse haben. Der Bayerische wird sich in absehbarer Zukunft konstituieren und möglicherweise wird in einem weiteren Bundesland, das werden die Ermittlungen und die Erkenntnisse aus den bestehenden Ausschüssen zeigen, ein weiterer Untersuchungsausschuss zumindest anzudenken sein. Das wünsche ich mir. Ich rede hier von Hessen. Und also das wäre natürlich der Wunsch.
Frau Lundebach direkt dazu und dann sehe ich die Fragen hier.
Also das ist richtig, was Sie sagen, Herr Kollege, vielleicht insofern ein bisschen Dissens. Also ich würde auch dazu aufrufen, möglichst massenhaft in diesen Untersuchungsausschuss zu gehen und sich das anzuhören selber. Ich finde, dass sehr viel dort ermittelt wird, aber zu wenig davon in die Öffentlichkeit gelangt. Es gibt immer einen Artikel und dann ist es auch wieder vorbei. Was mich wirklich interessiert und was ich Ihnen noch sagen will, ist, wir haben, ich glaube, inzwischen 29 Anwälte, die in der Nebenklage vertreten sind. Und wenn wir das machen, machen wir das natürlich mit dem, was wir an Professionalität haben. Aber es wäre schön, wenn es öffentliche Gruppen, wenn es politische Gruppen gibt, die uns auch Aufträge erteilen, die einfach sagen, also das möchten wir gerne rausfinden, da muss noch weiter geforscht werden, dass wir sozusagen nicht nur für uns arbeiten, sondern vielleicht auch ein Stück mit dazu gesellschaftlich beitragen. Also insofern vielleicht in der Dissens, dass ich mir schon von dem Prozess noch eine stärkere Öffentlichkeitswirkung verspreche, als sie der Untersuchungsausschuss geben kann.
So, jetzt nehme ich die letzten drei Fragen, weil wir dann tatsächlich sozusagen das Panel abwrappen müssen. Aber Sie sind...
Mich würde interessieren, wie weit Sie als Nebenklagevertreter zusammenarbeiten und sich auch austauschen, gerade in Vorbereitung auf den Prozess. Und wieso dann doch Ihre Einschätzungen sind, wie weit auch die politischen Hintergründe im Verfahren ja, vertuscht werden, auch gerade im Hinblick auf die ganzen Faulleute-Affäre.
Ich bin einer der Stellvertreter im NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen für die SPD-Fraktion, also ein Ausschuss, den wir erzwingen mussten, anders als in anderen Ländern. Meine Frage wäre, wie glaubwürdig und wie nehmen die Opfer, die Sie mit vertreten, die Arbeit der Untersuchungsausschüsse wahr? Wirkt das für die Leute glaubwürdig, dass dort ein ehrliches Bestreben da ist und wird das positiv empfunden? Das wäre mir wichtig, dazu was zu erfahren.
Good afternoon, everybody. I'm speaking in English, I apologize for not speaking German. I speak a bit of French, but not much. Doesn't help today.
Ich übersetze es dann, wenn Sie sprechen, guten Abend. So geht schon los. Also, hallo, und ich spreche Englisch, und dafür würde ich mich erstmal entschuldigen wollen, aber hier bin ich.
So you're going to translate for me, yes?
Yeah,
I will. Just as a point of fact, Edith Lunebach was saying that 97% of cases are cleared up, murder cases are cleared up by the police, which is probably true here. In England, it's 90% we talk about. But my detective friends, some good friends actually, I have some friends who are detectives actually say to me that 90% of cases of murder actually are easy to clear up because the victim and the perpetrator know each other. They're within a family or within a group or whatever it is. So one out of 10 cases that the police have to show whether they're really good at or not. So 9 out of 10 cases more or less solve themselves if the police wait and see. But the crucial ones that we're talking about today are the 1 out of 10, and the percentage of those that are actually cleared up by the police and the ones not cleared up by the police are the important ones. Thank you. Just a matter of fact, thank you.
Also zu der Frage der 97-prozentigen Aufklärungsrate, bei Morden, die im Übrigen in Großbritannien bei 90% liegt, da sagen befreundete Polizisten, dass in 9 von 10 Fällen diese Aufklärung relativ leicht sein, weil eben die Ermordeten und die Täter in irgendeiner Form eine vorherige Beziehung hatten. Und es sind die 10%, wo es diese Beziehung nicht gibt, die wirklich harten Fälle darstellen. Und das sind eben ja auch die Fälle, mit denen wir hier konfrontiert sind. Gut, dann die beiden Fragen an Sie. Die Frage der Zusammenarbeit zwischen den Nebenklagevertretern und eben die Frage, befürchten Sie oder wie schätzen Sie es ein, dass die politischen Hintergründe und eben auch der Einsatz der V-Leute und das Vorgehen des Verfassungsschutzes, inwieweit das in den Verfahren überhaupt thematisiert werden kann?
Mir ist egal, wer.
Bitte.
Okay, gut. Also, bei den Nebenklagevertretern, da ist es so, wie in vielen gesellschaftlichen Institutionen, erstmal arbeiten die zusammen, die sich kennen. Also es gibt sozusagen eine kleine Gruppe der Anwälte, die sich ohnehin untereinander kennen, weil sie eben im linken Spektrum verteidigt haben. Und da ergibt sich logischerweise eine Zusammenarbeit. Wir versuchen uns zu koordinieren. Wir haben uns aber auch vorgenommen, das insgesamt für alle Nebenklagevertreter zu organisieren. Im Moment ist das einfach noch im Vorbereitungsstadium. Es sind halt auch viele Leute und wir haben ja alle irgendwie auch noch einen Beruf. Zu der zweiten Frage ist es so, dass ich bin da guten Mutes, dass man uns nicht den Mund verbieten wird. Das ist ja nun die Funktion der Nebenklage, dass wir genau die Rechte haben, wie auch ein Verteidiger, wie ein Staatsanwalt, die Fragen zu stellen und Zeugenanträge zu stellen oder Sachverständigenanträge zu stellen. Also das wird schon, die Anforderungen können Sie an uns stellen, dass wir die erfüllen.
Und die zweite Frage, wie wir neben Ihrem Mandanten die Arbeit der Untersuchungsausschüsse war?
Es war so, dass die Frau John, also als Opferbeauftragte, die Mandanten auch unmittelbar angesprochen hat und ihnen angeboten hat, zu diesen Untersuchungsausschüssen zu kommen. Das ist sehr gut angekommen, also als Idee. Das ist jetzt einfach natürlich ein logistisches Problem, weil die Fahrtkosten wurden nicht übernommen. Also es hieß dann, also wir können gerne kommen, aber die Fahrtkosten werden nicht übernommen, dann ist es schon mal ein Problem, dann anzureisen. Also ich denke mal, dass das besser wahrgenommen würde, wenn da vielleicht einfach noch finanziell was getan würde. Ansonsten ist das als als gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema sehr gut angekommen. Herr Narin.
Ich möchte hier anknüpfen, dass eine stärkere Zusammenarbeit auch der Nebenklagevertreter natürlich wünschenswert wäre, da ich insoweit wenig Erfahrungen weder im linken noch im sonstigen Spektrum habe, dann bin ich gespannt, wer alles auf mich und meine Kolleginnen zukommen wird. Darüber hinaus die weitere Frage, ob der Untersuchungsausschuss für glaubwürdig erachtet wird von den Opfern. Also darf ich sagen, dass ich für meine Mandantinnen den Untersuchungsausschuss des Bundestags und auch die übrigen Ausschüsse nach Möglichkeit persönlich zu begleiten versuche und regelmäßig Bericht erstatte. Und meine Mandantinnen können sich also darauf verlassen, also dass die Untersuchungsausschüsse sehr ordentliche Arbeit leisten, was vielen sehr engagierten Menschen zu verdanken ist. Und die weitere Frage jetzt, dass natürlich Fahrtkosten und Ähnliches in diesem Zusammenhang nicht erstattet werden, mag sein. Ich denke, die gesellschaftliche Bedeutung dieser Angelegenheit ist so groß, dass man auch als Rechtsanwalt über derartige Dinge hinwegsehen kann, was man nicht von jedem erwartet. Ja, natürlich. Was die unterschiedlichen Aufklärungsraten in England und Deutschland betrifft, da kann ich leider wenig zu sagen, da bin ich in dem Bereich nicht hinreichend involviert. Tut mir leid.
Es wurde noch nach der Wahrnehmung der V-Leute-Problematik gefragt. Darauf sind Sie beide nicht eingegangen.
Bitte, gerne. Danke für den Hinweis. Die Frage der V-Leute und wird es möglich sein, diese Problematik insbesondere in den Strafverfahren oder in den Strafverfahren, muss man ja wohl sagen, zu thematisieren?
Ja, also ich bin der Auffassung, dass die V-Leute-Problematik im Strafverfahren nur schwer zu problematisieren sein wird. Auch die politischen Verantwortlichkeiten werden schwer zu problematisieren sein, weil man natürlich eine Straftat benötigt, zumindest einen Verdacht für eine Straftat. Und viele Dinge, die in diesem Zusammenhang geschehen sind, sind ja nicht unbedingt Straftaten. Ob sie im Rahmen von Beweisanträgen zur Aufklärung beitragen können, spielt auch nur insoweit eine Rolle, als die konkreten angeklagten Taten zu beurteilen sind. Das ist der besondere Grund, weshalb ich mir da von den Untersuchungsausschüssen mehr verspreche, weil dort eben nicht gefragt wird, können wir einen bestimmten Sachverhalt unter einen Straftatbestand subsumieren, sondern dort kann, wenn sich die Fraktionen jeweils darauf verständigen, ein viel weiteres Spektrum abgedeckt werden. Und das halte ich für bedeutsamer als die Frage, ob einzelne dieser Personen jetzt 6 Monate oder 8 Monate auf Bewährung bekommen, was natürlich auch von Bedeutung ist.
Ich glaube, es ging nicht darum, dass diese V-Leute bestraft werden, sondern es ging darum, wie die V-Leute sozusagen mitgewirkt haben an diesen Taten.
Wie das wahrgenommen wird bei den Betroffenen und in diesen Zusammenhängen.
Genau. Okay, die Frage nochmal ist, wie nehmen Ihre Mandanten das wahr, die Frage der V-Leute, also der Einsatz von V-Leuten im Kontext des NSU?
Sagen, weil ich darüber nicht mit meinen Mandanten bisher diskutiert habe. Können
Sie noch dazu sagen? Wenn Sie die Frage präziser formulieren.
Also ich verstehe die Frage so, und da müssen Sie mich korrigieren. Wie nehmen Ihre Mandanten den Einsatz von V-Leuten in dem Unterstützungsnetzwerk des NSU wahr? Ist es was für die Thema ist, dass da Neonazis eben vom Staat bezahlt wurden oder werden und parallel dazu eben zum erweiterten Umfeld des NSU gehörten?
Selbstverständlich ist das ein Thema. Das ist ein Thema, das jetzt meine Mandantinnen auch sehr intensiv beschäftigt und fassungslos macht. Aber wie gesagt, eine also detailliertere Aufklärung ist deswegen auch gewünscht und dann wird man mehr sagen können. Und es geht hier nicht nur um V-Leute, es geht möglicherweise auch um einzelne Beamte, die äußerst merkwürdige also Rollen eingenommen haben in dieser ganzen Angelegenheit.
Die Frage ist damit beantwortet, hoffe ich. Und an dieser Stelle möchte ich das erste Panel des Hearings beenden. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für dieses Hearing. Und jeweils, dass Sie sich von der Schweigepflicht entbunden haben, dass Sie hier sein konnten und dass Sie sich bereit auch eben in den öffentlichen Diskurs gestellt haben, weil wir wissen, dass es nicht einfach ist.